Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast von Engagement Global und Studio ZX.
The cause of young women, or the cause of trans people, or the cause of sexual and reproductive rights, all these causes have to be together, you know, because what we want is a different world at the end of the day.
Das ist Elena Rey. Sie ist Co-Direktorin der Fonda Lunaria, einer Menschenrechtsorganisation aus Kolumbien. Die Fonda Lunaria setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit und die Rechte queerer Menschen ein.
We support young people in the sense Colombia is.
Wir unterstützen junge Menschen in dem Sinne, dass Kolumbien historisch gesehen und bis heute ein sehr ungleiches Land ist. Und wir glauben, dass die Unterstützung der Träume junger Menschen dieses Land langfristig verändern kann.
You know, as a long term, this country, which is a very unjust.
Um die Wünsche und Träume junger Menschen wahr werden zu lassen, unterstützt die Fonda Lunaria kleine Vereine, Organisationen und AktivistInnen finanziell. Dazu gehören zum Beispiel Transaktivistinnen, denn zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens haben sie die Chance, rechtlich gleichgestellt zu werden.
In Kolumbien wird derzeit versucht, ein Gesetz zu verabschieden, das Transgender-Personen mehr Rechte gewährt. Deshalb werden wir sie dabei unterstützen, zum Beispiel indem wir Treffen organisieren, um den Gesetzesentwurf auszuarbeiten.
Die aktuelle kolumbianische Regierung unter dem linken Präsident Gustavo Petro sei viel progressiver als die Vorgängerregierungen, sagt Elena Rey. Erste positive Veränderungen hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit seien auch bereits sichtbar. Aber nicht in dem Maße, wie es sich Rey und ihre MitstreiterInnen erhofft hätten. Nach wie vor erleben Transpersonen viel Gewalt in Kolumbien.
Die Ermordung von Transgender-Personen nimmt jedes Jahr stetig zu, auch in diesem Jahr. Daher müssen nicht nur die Gesetze geändert werden, sondern auch die Kultur, die seit jeher besteht und die Gewalt gegen diese Menschen zulässt.
Neben besseren Gesetzen, um Transpersonen gleichzustellen und vor Gewalt zu schützen, braucht es also auch einen kulturellen Wandel. Den voranzubringen sei schwierig und dauere lange, sagt Rey. Gerade in ländlichen Regionen sei noch viel zu tun. Und das gilt nicht nur für die Rechte von Transpersonen. 2024 wurden in Kolumbien über 800 Femizide verübt. Und Cis-Frauen sind in Kolumbien auch strukturell benachteiligt. Cis bedeutet, dass die Geschlechtsidentität der Person mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde. Cis-Frauen leisten in Kolumbien zum Beispiel 22 Stunden mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer. Das belegt ein OECD-Bericht von 2023. Und was wir nicht vergessen dürfen, Frauen und queere Menschen sind natürlich nicht nur in Kolumbien von Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und Gewalt betroffen. Überall auf der Welt sind diese Gruppen benachteiligt und Gefahren ausgesetzt. Frauen arbeiten häufiger in prekären Jobs, haben weniger Machtpositionen inne. Außerdem fehlt vielen Frauen der Zugang zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsleistungen. Dazu gehören zum Beispiel der kostenfreie Zugang zu Verhütung, gynäkologischen Untersuchungen oder Schwangerschaftsabbrüchen. Es gibt also viel zu tun. Und die Frage bleibt, wie könnte man das verändern? Welche Ideen und Initiativen gibt es, um Geschlechtergerechtigkeit voranzutreiben? Darum geht es in dieser Folge von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. In diesem Podcast beleuchten wir weltweite Herausforderungen, erklären die globalen Zusammenhänge dahinter und zeigen Lösungen auf. In jeder Folge sprechen wir dafür mit Menschen, die sich für genau diese Lösung einsetzen. ExpertInnen, PhilanthropInnen, StifterInnen. Mit Engagierten oder AktivistInnen. Mit Anstiftern eben. Neben Elena Rey ist in dieser Folge Constanze Klaus von Filia der Frauenstiftung zu Gast. Sie hört ihr gleich im Interview. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Folge 3. Geschlechtergerechtigkeit. Ein Hinweis vorweg. Fehlende Geschlechtergerechtigkeit betrifft neben Cis-Frauen auch Transpersonen. sowie queere Menschen und Personen, die sich als non-binär identifizieren. Doch viele marginalisierte Gruppen tauchen in Erhebungen oder Studien entweder gar nicht oder deutlich seltener auf. In dieser Folge sprechen wir deshalb an manchen Stellen explizit über die Datenlage zur Gleichberechtigung von Cis-Frauen und Cis-Männern. Und hier kommen ein paar Daten aus Deutschland. Im Durchschnitt verdienen Frauen hierzulande 16% weniger als Männer. Sie haben außerdem deutlich seltener Führungspositionen inne. Und auch der Deutsche Bundestag ist nicht paritätisch besetzt. Auch bei den Straftaten in Deutschland zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab. Die Zahlen der Straftaten gegen Mädchen und Frauen steigen, sagt das Bundesinnenministerium in einem Bericht von 2024. Und auch die Zahl der Straftaten im Bereich sexuelle Orientierung und geschlechtsbezogene Diversität, also Straftaten, die sich spezifisch gegen queere Menschen richten, hat sich seit 2010 nahezu verzehnfacht. Das schreibt das Bundeskriminalamt dieses Jahr. Und es veröffentlichte 2023 auch die neuesten Zahlen zu Femiziden in Deutschland. Ihnen zufolge gab es nahezu jeden Tag einen Femizid in Deutschland. Sie hören, der Weg zu echter Gleichberechtigung ist ein weiter. In Deutschland, in Kolumbien, fast überall auf der Welt. Wie wir ihn beschreiten können, darüber spreche ich jetzt mit Constanze Klaus. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin von Filia, die Frauenstiftung. Klaus erklärt, welche Herausforderungen sie in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit beobachtet, welche Lösungen die Stiftung unterstützt und was ihr Hoffnung gibt. Liebe Constanze, herzlich willkommen bei Die Anstifter.
Vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Lass uns doch vielleicht mal damit beginnen, vielleicht dich und vor allem das, was du machst, besser kennenzulernen. Also du führst eine Frauenstiftung, in Anführungszeichen. Kannst du vielleicht erklären, was das genau ist und was das Besondere an Filia ist?
Ja, also ich gehe am besten in die Gründungsgeschichte von Filia zurück, weil da wird schon deutlich, was besonders an Filia, an dieser Stiftung ist. Und zwar ist die Idee zu Filia vor ungefähr 26 Jahren entstanden. Frauen, die Geld geerbt hatten, neun Frauen, die Geld geerbt hatten, haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben von dem, was wir haben. Das wollen wir nicht für uns behalten, sondern wir möchten unser Vermögen teilen. Und zwar zugunsten von Frauen, Mädchen, queeren Personen, damit die ihr Leben gut und selbstbestimmt führen können. Und diese Frauen haben sich entschieden, eine Stiftung zu gründen, aber nicht, um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Also sie haben jetzt nicht den Namen ihren eigenen Namen gewählt und gesagt, das ist jetzt die Stiftung, sondern sie haben gesagt, diese Stiftung ist unsere Tochter, Filia, lateinisch für Tochter. Und wir möchten, dass diese Tochter wächst und größer wird und immer mehr Frauen begeistert. Das heißt, es ist eine Gemeinschaftsstiftung und der Gedanke ist, dass diese neuen Gründerinnen gesagt haben, mit unserem Vermögen, was wir in die Stiftung geben, hört es nicht auf, sondern wir möchten, dass weitere Stifterinnen dazukommen und diese Tochter groß werden lassen. Und das hat auch gut geklappt. Wir sind jetzt bei 81 Stifterinnen und werden im nächsten Jahr 25 Jahre alt. Das heißt, die Gründungsgeschichte liegt natürlich ein bisschen weiter zurück, weil es gedauert hat, bis die Stiftung gegründet wurde. Aber wir werden 25 Jahre alt, sind bei über 80 Stifterinnen und freuen uns auch weiterhin auf Wachstum.
Was mich interessieren würde, ist, wenn man jetzt dieses Wort hört, Frauenstiftung, bedeutet das, also hat sich dieser Gründungsgedanke auch in eine etwas modernere Ausprägung quasi entwickelt, sodass man sagen kann, vielleicht sind auch andere Gruppen als Frauen, also queere oder Transmenschen, Intermenschen, non-binäre Personen mitgemeint. Also inwieweit ist dieser Name eigentlich zutreffend, Frauenstiftung?
Also das haben die Gründungsstifterinnen schon total gut mitformuliert. Die hatten damals andere Begriffe, glaube ich, als wir heute nutzen. Die haben immer von Mehrfachdiskriminierung, mehrfach diskriminierte Frauen gesprochen. Ich glaube, wir sagen heute Intersektionalität. Das heißt, wir verstehen uns als intersektional arbeitende feministische Stiftung. Und also um diesen Begriff, der ja mittlerweile eigentlich schon sehr bekannt ist, aber trotzdem nochmal zu erläutern. Bei Intersektionalität geht es darum, dass wir verschiedene Diskriminierungsformen gemeinsam betrachten und gucken, wie die sich beeinflussen. Also der Begriff kommt von Kimberly Crenshaw, das ist eine schwarze US-Amerikanerin, Juristin, Menschenrechtsaktivistin, die vor allem zum Thema geforscht hat, wie beeinflusst sich die Diskriminierung als Frau, also über das Geschlecht und zugeschriebener Herkunft. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt als alleinerziehende Frau eine Wohnung suche, dann bin ich da insofern diskriminiert, dass ich wahrscheinlich finanziell nicht so gut ausgestattet bin wie andere, dass der Vermieter, die Vermieterin vielleicht bestimmte Zuschreibungen hat, warum ich die Wohnung vielleicht nicht so leicht bekomme wie jemand anders. Wenn zu diesem Diskriminierungsmerkmal jetzt aber noch dazu kommt, dass ich eine migrantisch gelesene Person bin, also weil ich vielleicht einen Nachnamen habe, der türkisch klingt, oder weil ich schwarz bin, dann ist das eine zusätzliche Diskriminierung, die dich nicht mehr nur als Frau, sondern auch aufgrund rassistischer Mechanismen diskriminiert. Und diese Überlappung von verschiedenen Diskriminierungsformen, die ist uns total wichtig und die nehmen wir immer mit in den Blick.
Bevor wir jetzt gleich vielleicht diese Beispiele schauen, von denen du sprichst, oder auf auch eure Arbeit. Nochmal einmal zu dir, und zwar in der Kategorie, mit der wir den Podcast meistens beginnen, und zwar der Anstoß.
Der Anstoß.
Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, mit dem Thema Frauenrechte, Feminismus, mit der Geschlechtergerechtigkeit?
Also ich muss sagen, ich habe immer schon im Stiftungsbereich gearbeitet. Ich glaube, da bin ich durch Zufall reingerutscht. Das hat sich nach meinem Studium so ergeben. Und ich fand das immer total schön, in einem Feld zu arbeiten, wo es darum geht, Gutes zu tun. Und in der Corona-Pandemie, als ich gerade mit 3 kleinen Kindern in Elternzeit war, zu Hause saß und gemerkt habe, dass mein Konstrukt, ich lebe ja eigentlich sehr gleichberechtigt mit meinem Partner und mir geht's doch sehr gut, auf einmal zusammengebrochen ist, weil diese Pandemie uns ja allen gezeigt hat, wie ungerecht unsere Gesellschaft eigentlich noch ist und wie viele Benachteiligungen gerade Frauen in dieser Extremphase erfahren haben. Da habe ich gedacht, okay, ich möchte was ändern und nicht nur in meinem Privatleben, sondern ich möchte auch mich beruflich dem Thema widmen. Und dann kam mir zum Glück Filia über den Weg und ich konnte meine Stiftungsexpertise bei einer feministischen Stiftung einbringen.
Kannst du das an einem Beispiel festmachen, wo es dir persönlich so klar geworden ist, gerade in dieser Zeit?
Also ich weiß noch, da stand ich einmal im Halbregen mit meinen Kindern auf einem abgesperrten Spielplatz und dachte, was mache ich hier eigentlich? Wieso geht mein Partner, und das ist ja nicht nur mein Partner, sondern auch in vielen anderen Beziehungen, die Männer gehen ihrer Erwerbstätigkeit nach und ich stehe jetzt hier unter den schwierigsten Bedingungen und weiß ja, dass ich ja trotzdem noch gut gestellt bin und ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist gerade so ungerecht und es wird gerade so klar, dass wir eine strukturelle Benachteiligung von Frauen auch in Deutschland haben. Da muss was getan werden. Also vielen anderen war das wahrscheinlich schon weitaus früher klar. Für mich war das der absolute Anstoß, dass ich jetzt auch selbst aktiv werden muss. Und das hat sich ja auch gezeigt, dass in der Pandemie viele, viele informelle Jobs weggefallen sind, die vor allem von Frauen ausgeführt wurden. Sowas wie Leute, die anderen beim Reinigen geholfen haben, Leute, die Baby gesittet haben. Das sind meistens Frauen, die auf einmal keinen Job mehr hatten und wo es aber auch keine Ausgleichszahlung, keine staatlichen Förderprogramme für gab, um diese Personen aufzufangen.
Mhm. Ja. Ja, und sehr plakatives Beispiel im strömenden Regen. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Jetzt ist es natürlich so, dass solche Arbeit, würde ich sagen, ja auch immer aufsetzt auf der Arbeit von vielen Generationen eigentlich, von Menschen, die sich eben für diese Gleichberechtigung einsetzen. Und dann muss man sagen, wenn man da ein langes Fazit zieht, dann gab es da in recht kurzer Zeit recht gute Entwicklung in die richtige Richtung. Du sagst selbst, das System ist unfair, aber der Weg dahin scheint beschritten zu sein. Wenn man sich jetzt aber umschaut, dieser Tage in der Welt, dann gibt es nicht nur wenig Fortschritt, sondern teilweise sogar Rückschritte. Man muss ja nur die Abtreibungsrechte in den USA anschauen. Es gibt sehr extreme Beispiele für Queerfeindlichkeit, zum Beispiel in Ostafrika, da steht es teilweise unter der Todesstrafe. Die Gewaltzahlen gegen Frauen, auch in Deutschland, sind teilweise wirklich beängstigend. Also bewegen wir uns da in einem Umfeld von einem kulturellen Backlash, wo dieser Jahrzehnte hart erarbeitete Fortschritt gerade aufgehalten und teilweise sogar zurückgedreht wird?
Ja, also das würde ich ganz klar sagen. Du hast jetzt gerade Abtreibungsrechte in den USA gesagt, aber auch in Deutschland sind wir nicht besonders weit in unseren Abtreibungsrechten. Und die zunehmende Gewalt, das ist wirklich, also das ist ja wirklich krass, wie stark das steigt, auch digitale Gewalt, wie junge Mädchen schon betroffen sind von sexualisierter Gewalt, wie wir das auch sehen können in politischen Vertretungen, dass der Anteil von Frauen im Bundestag sinkt, dass der Anteil von Frauen in Leitungsgremien nicht steigt, dass, also ja, wir sehen dann rein zahlenmäßig einen Rückschritt, aber auch dieses gesellschaftliche Bild, was wir hier gerade total oft erleben und auch von unseren Förderpartnerinnen gespiegelt bekommen, dass einfach Rollenbilder wieder retraditionalisiert werden. Also ich habe gestern diese Studie gelesen, den Demokratiemonitor, dass 17% der Deutschen an Verschwörungsbilder glauben. Und das sind ja ganz oft Bilder, die einhergehen mit so einem sehr populistischen Weltbild, mit traditionellen Rollenzuschreibungen. Die Frau als die Ehefrau, als die Gebärende, als die, die sich um das Zuhause kümmert. Der Mann als das Familienoberhaupt. Und das ist ja auch ein Bild, was rechte Parteien total propagieren. Und das macht uns total Angst. Und wir merken aber auch, dass das nicht nur in der Theorie eine Vermutung ist, dass es passieren könnte, sondern dass es tatsächlich so ist, dass Menschen konservativere Haltungen haben und diese auch zum Ausdruck bringen. Also die Anzahl von rechtskonservativen, antifeministischen Influencern ist enorm gestiegen. Das ist wirklich, das macht uns Angst.
Kannst du dir erklären, wie es auch in der Bevölkerung zu diesem Backlash kommen kann, weil es gibt ja durchaus Tendenzen in so einer Art von Fortschrittsentwicklung, wo unabhängig von den regierenden Parteien oder von regierenden Personen in der Gesellschaft ein grundsätzliches Streben nach Fortschritt und nach Weiterentwicklung und teilweise eben auch nach Gleichberechtigung existiert. Also viele Dinge passieren da in der Bevölkerung anders, als es in der Politik der Fall ist. Das scheint dann ja aber irgendwie nicht mehr der Fall zu sein. Also es scheint dann ja auch, die Unterschiede scheinen ja größer zu werden. Man muss es ja auch sich im Wahlverhalten anschauen, wo junge Männer und junge Frauen diametral auseinandergehen, was die Wahlentscheidung angeht. Also kannst du das erklären, warum auch in der Bevölkerung oder bei den Individuen sozusagen irgendwie so ein Kulturchange stattgefunden hat?
Ja, das wäre total schön, wenn ich es erklären könnte, weil dann hätte ich ja wahrscheinlich auch die Lösung, wie man es ändern könnte, aber ich kann es nicht erklären. Ich kann nur sagen, vielleicht sollte man die Stimmen von Frauen doppelt zählen. Nein, ich weiß es nicht, aber ich habe letztens eine total spannende Erklärung gehört. Ich war bei einer Veranstaltung und da hat eine Frau gesagt, dass dieses Bild der Familie, wo diese traditionelle Familie, der Vater ist das Oberhaupt, der alles bestimmt, die Frau versorgt die Familie, hat aber nicht so viel Mitspracherecht, dass das ja was ist, was populistische Parteien deshalb so sehr propagieren, weil dann die Familien schon im Kleinen lernen, wie so ein Staat zu funktionieren hat. Mhm. Der Vater hat das Sagen und alle machen mit und deshalb ist das was, was natürlich auch total geschürt wird von diesen autoritären Führern. Und andersrum ist es aber auch so, dort, wo Familien lernen, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, demokratisch getroffen werden, wo beide Zugang zu Geld haben, wo beide einer Erwerbsarbeit nachgehen können, wo die Care-Arbeit gerecht aufgeteilt ist, dass dort die Anfälligkeit auch nicht so hoch ist, um diese Staatsform eines autoritären Führers sich auszusuchen.
Mhm. Sicherlich ist auch die Frage, ob es was mit einer Art von Kontrolle zu tun hat. Das habe ich zumindest immer wieder gehört, dass es darum geht, die fehlende Gleichberechtigung auch darauf zurückzuführen ist, dass natürlich man eine Kontrolle haben möchte. Ich glaube, Abtreibungsgesetze sind dafür ein gutes Beispiel, eine Kontrolle haben möchte. Aber dass auch Familienstrukturen und traditionelle Rollenbilder eine Art von Kontrolle sind über einen sehr diffus werdendes Weltbild, wo quasi nicht mehr ganz klar ist, in was für Krisen ist man gerade, wo es vielleicht auch überfordernd ist in einem Umfeld und dass dann die traditionelle, in Anführungszeichen, Rückkehr zu so Familienbildern eine Art von Kontrolle zurückgibt. Kannst du damit was anfangen, also mit so einem Erklärungsansatz?
Ja, ich glaube schon, dass antifeministische Bewegungen, rechtsnationale Bewegungen eigentlich immer das Ziel haben, weibliche oder weiblich gelesene Körper zu kontrollieren.
Darüber hinausgehend meine ich aber auch eben eine Art von Alltagskontrolle, also dass man seinen eigenen Alltag kontrolliert und gegen das Chaos, was auf einen einputzelt, quasi von der Außenwelt, einprasselt von der Außenwelt, baut man sich seine völlig eigene Welt, die nichts mit der restlichen Welt zu tun hat, und dann hat man so eine Art von Halt in diesem Tradition, weil das ist noch so, wie es immer war, so ungefähr. Da hat man noch eine Kontrolle.
Ja, das ist so eine Logik, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber wahrscheinlich ist es so. Deshalb sind Leute wahrscheinlich auch so anfällig für Verschwörungsideologien, weil es ihnen Halt gibt in einem sehr, sehr komplexen Umfeld, das man sich ja sonst auch wirklich schwer erklären kann. Wir haben so viele Krisen, so viele Informationen, und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute dann nach der einfachsten Lösung suchen, und die ist natürlich nicht immer die beste und richtigste, aber ja, leider ist es so.
Ja. Gibt es ein konkretes Thema, eine konkrete Erkenntnis oder etwas, woran ihr gerade arbeitet, euch darauf fokussiert, was dich in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit aktuell besonders umtreibt?
Also unser Ansatz bei Filia ist ja generell der, dass wir feministische AktivistInnen fördern oder Gruppen vor Ort fördern, Basisgruppen, Graswurzelgruppen, die als ExpertInnen für ihr eigenes Umfeld wissen, was sie brauchen, um Probleme zu lösen. Und das finde ich ist eigentlich, also ich finde, das ist ein sehr kluger Ansatz, weil wir so große Expertise bei diesen Frauen vor Ort haben, die wir hier selbst als Stiftung am Schreibtisch ja gar nicht entwickeln könnten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was muss ich tun, um migrantischen Frauen, die irgendwo in Bayern leben, eine gute Zukunft zu ermöglichen, dann kann ich das ja nicht entscheiden, sondern dann können das ja die Betroffenen vor Ort selbst am besten für sich entwickeln. Und das ist unser Ansatz, dass wir das Geld dorthin geben, wo die Expertise sitzt, wo die Frauen sind, die selbst für sich sagen können, die und die Stellschrauben müssen wir drehen, damit das und das passiert, damit die Welt gerechter und besser wird. Und so arbeiten wir in Deutschland und in Osteuropa an unterschiedlichsten Themen, an unterschiedlichsten Stellen. Das geht von Gewaltfreiheit, queere Rechte, antirassistische Arbeit. Das sind immer Themen, die dort vor Ort, wo wir arbeiten, gerade brennen und zu denen die Frauen sagen, dazu möchten wir jetzt arbeiten. Das heißt, wir sind auch gar nicht die Stiftung, die sagt, okay, wir sehen gerade dieses und dieses Problem, bitte macht dazu ein Projekt, sondern wir geben das Geld voller Vertrauen in die Expertise weiter und wissen, dann passiert eigentlich das Beste, was passieren kann.
Es gibt ein weiteres Beispiel, was wir bisher noch nicht besprochen haben oder was noch nicht genannt wurde, wo es eine extreme Ungleichheit gibt, und das ist eigentlich bei den Folgen des Klimawandels. Also der Klimawandel beeinflusst eigentlich auch die Gleichstellung von Frauen weltweit negativ, beziehungsweise stärker negativ als Männer. Kannst du erklären, warum?
Das ist total vielschichtig. Ich habe in der ersten Folge dieses Podcasts, die ihr gemacht habt, wo es um Wasser geht, da ist es total deutlich geworden, dass gucken wir zum Beispiel nach Ostafrika, wo es über viele Jahre klimagemachte Dürreperioden gab und wo dann Brunnen ausgetrocknet sind. Und weil das Wasserholen aber immer Aufgabe von Frauen war, heißt das, dass die Frauen auf einmal nicht mehr den Brunnen bei sich im Dorf nutzen konnten, sondern weite Strecken zurücklegen mussten, um zum nächsten Brunnen zu kommen. Und das ist natürlich sehr kräfteraubend, das kostet Zeit. Zeit, die sie nicht in Bildung investieren können, Zeit, die sie keiner Erwerbsarbeit nachgehen können, aber auch Zeit, in der sie Gewalt ausgesetzt sind, in der sie sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Und das ist so ein ganz klares Beispiel davon, wie die Folgen des Klimawandels besonders hart sich auf Frauen auswirken. Wir müssen aber dafür gar nicht Europa verlassen, um das zu sehen. Wir können auch in Südosteuropa gucken, auch in Dürreperioden in Südosteuropa. Und auch wir waren letztens in Serbien und dort sind viele Frauen informell in der Landwirtschaft tätig. Das heißt, die haben irgendwie so kleine Flächen, wo sie Dinge anpflanzen und vielleicht auf dem Markt verkaufen oder wo sie bei der Ernte helfen und dafür ein bisschen Geld verdienen. Und wenn dort die Ernte nicht gut ist und ausfällt oder wenn dort nicht gegossen werden kann und deshalb irgendwie ja einfach nicht so viel Ernte da ist, dann bewirkt das auch vor allem, dass Frauen ihre Jobs und ihre Einkünfte verlieren. Also das ist ein Problem, was auch in Europa sich bemerkbar macht. Mhm. Es gibt aber auch noch andere globale Krisen. Klimawandel ist ein Beispiel, aber auch andere Krisen, in denen klar wird, Frauen und Kinder sind immer diejenigen, die zuerst betroffen sind. Mhm. Also wir sehen das zum Beispiel bei Kriegen. Wenn Krieg ist und Menschen auf der Flucht sind, dann sind Frauen auf der Flucht vielfach mehr sexualisierter Gewalt und Gewalt ausgesetzt, als es Männer sind. Mhm. Oder überhaupt in Krisensituationen, wenn Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, ist es total oft so, dass Frauen kein eigenes Bankkonto haben, also keinen Zugang zu eigenem Geld. Und natürlich ist es viel schwieriger, wegzugehen, wenn man keine finanziellen Mittel hat und wenn man nicht darüber verfügen kann, jetzt nehme ich mein Geld mit und dann bin ich dort und dort zumindest irgendwie so ein bisschen abgesichert. Das heißt, es ist eine große Abhängigkeit von der Person, die die finanzielle Macht hat.
Mhm. Ja, und du hattest jetzt ja Kriege angesprochen. Die Gewalt gegen Frauen ist ja sogar eine militärische, in Anführungszeichen, militärische Methode, die immer wieder eingesetzt wird. Also es ist ja sogar dann systemisch, dass die Gewalt genutzt wird. Wir sind ja jetzt ja quasi immer noch bei einer Art von Bestandsaufnahme. Ich würde die gerne nochmal erweitern, weil wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass wenn man über Geschlechtergerechtigkeit spricht, man eben nicht nur über Männer und Frauen spricht. Kannst du umreißen, so wie du es gerade auch sehr schön anhand von Beispielen gemacht hast, wie sich die Situation für queere Menschen weltweit darstellt?
Ja, also die Räume für queere Personen, das nutzen wir ganz oft als Sammelbegriff für Transpersonen, Interpersonen, non-binäre Personen, wird weltweit auch einfach zunehmend bedrohlicher. Wir sehen das total stark zum Beispiel bei unseren Förderpartnerinnen in Georgien, wo alleine das Tragen eines Regenbogensymbols schon ein Grund ist, um inhaftiert zu werden. Mhm. Und wo wirklich Räume genommen werden, wo es wirklich um auch körperliche Bedrohung geht von queeren Personen, die einfach in diesen Ländern nicht mehr gut leben können. Wir haben das auch stark gemerkt bei den Fluchtbewegungen aus der Ukraine, dass es für queere Personen viel schwieriger ist, Unterstützung zu finden, als zum Beispiel für flüchtende Frauen. Und es ist total wichtig, gerade in solchen sehr konfliktstarken Situationen Räume zu schaffen, wo queere Personen geschützt sind. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Und trotzdem denken wir die Kämpfe von Frauen, Mädchen und queeren Personen zusammen, weil es im Grunde ja darum geht, gegen patriarchale Unterdrückung vorzugehen. Und das ist total wichtig, dass das keine getrennten Kämpfe sind, sondern dass wir das zusammendenken, weil wir dann viel machtvoller sind.
Mhm. Wahrscheinlich ist es auch nicht jedem immer so bewusst, dass das kein Problem ist, was an der europäischen Grenze anfängt, sondern dass das eben in seinen Extremformen ganz krass auch teilweise, man schaue nach Ungarn, auch in der EU sogar passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist aus Georgien wurde relativ viel berichtet, in Ungarn wurde viel berichtet, aus Polen auch, aber wir können auch nach Deutschland gucken. Wir haben auch Projektpartnerinnen, ich weiß, eine Gruppe in Stralsund, die macht queere Bildungsarbeit, deren Räume wurden beschädigt, randaliert, weil irgendjemand glaubt, das passe nicht ins Bild, queere Bildungsarbeit in Deutschland zu machen.
Hm. Ja, und tatsächlich ja auch von Menschen, die inzwischen sozusagen sich bereit genug fühlen, es okay, als okay empfinden, das zu tun, also den sehr zweifelhaften Mut aufbringen, weil sie im Zweifel auf ein kulturelles, gesellschaftliches Klima treffen, was nicht so hart das sanktioniert und nicht so hart verurteilt, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall ist.
Ja, total. Also wenn jetzt am Bundestag keine Regenbogenflagge mehr hängen darf, die für mich ein Zeichen davon ist, für Gerechtigkeit, für Freiheit, für wir akzeptieren alle Menschen, alle Geschlechter. Wenn diese Flagge dort nicht mehr hängen kann und als Zirkus beschrieben wird, dann ist das doch ein total populistisches, krasses Zeichen, was vielleicht Leute auch ermutigt, diese Grenze zu überschreiten und gegen queere Projekte auch tatsächlich tätlich vorzugehen.
Ich würde trotzdem gerne noch mal einmal den Blick über die Grenzen Europas hinausweiten. Kannst du solche Beispiele, wie du sie vorhin aus Georgien genannt hast, auch aus anderen Regionen, vielleicht aus dem globalen Süden nennen, wo man die Situation dann dadurch vielleicht ein bisschen besser versteht, was genau da die Situation einfach ist für queere Menschen?
Filia ist vor allem in Deutschland und Mittel- und Osteuropa tätig. Deshalb habe ich da total direkten Zugang und erfahre auch viel. Im globalen Süden kann ich das nicht so gut aus unserer eigenen Erfahrung machen.
Ja.
Ich weiß aber zum Beispiel, dass es gibt einen Verbund von feministischen Stiftungen, der heißt Prospera, und die hatten letztes Jahr war das ein Treffen in Tansania, wo alle Stiftungen zusammenkommen wollten und an Strategien feilen wollten. Was können wir tun gegen zunehmenden Antifeminismus? Wie können wir uns besser vernetzen? Wie können wir unsere Kämpfe bündeln? Und dieses Treffen wurde kurz vor knapp abgesagt, weil es einerseits Sicherheitsbedenken gab. Es gab auch viele lesbische Aktivistinnen, die einfach, wo die Organisatoren nicht dafür garantieren konnten, dass sie dort sicher sind.
Wahnsinn. Also vielen Dank, sehr greifbares Beispiel, absolut. Jetzt sind wir von der Bestandsaufnahme, springen wir vielleicht mal in die Aktion, also vielleicht auch in die Arbeit von Filia. Ihr macht bei Filia Projektarbeit, wollt aber eben auch Veränderungen mithilfe des Investments, des Stiftungsvermögens erreichen. Was genau bedeutet das? Also wie kann man sich die Arbeit von Filia in dem Kontext vorstellen?
Vielleicht muss man dazu nochmal kurz gucken. Stiftungen haben ja immer ein Stiftungskapital oder zumindest die meisten Stiftungen in Deutschland haben ein Stiftungskapital, ein Stiftungsvermögen, was festgelegt ist. Das heißt, das ist Geld, das irgendwann mal für einen bestimmten Zweck angelegt wurde, das aber nicht ausgegeben werden darf, sondern das investiert werden kann und von den Gewinnen, von den Renditen kann man wiederum seine Projektarbeit betreiben. Und weil Stiftungen in Deutschland nicht so richtig transparent reporten müssen, ist gar nicht klar, wie viel Stiftungskapital, wie viel Stiftungsvermögen es eigentlich angelegt in Deutschland gibt. Aber man vermutet, es sind mindestens 110 Milliarden Euro. Das sind Zahlen vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. Und diese 110 Milliarden Euro sind in Stiftungsvermögen angelegt. Und es wäre doch eigentlich wünschenswert, dass Stiftungen nicht nur auf ihrer operativen und fördernden Seite Gutes tun, sondern auch mit diesem investierten Geld. Und wir bei Filia sind eine vergleichsweise kleine Stiftung. Wir haben 16,5 Millionen Euro angelegt als zu erhaltenes Stiftungskapital, was wir nicht ausgeben dürfen, aber was wir so anlegen möchten, dass wir im Idealfall unserem Stiftungszweck, nämlich Gender Equality, dass wir diesem Stiftungszweck damit dienen. Also und der erste Schritt, und ich glaube, das machen auch schon viele Stiftungen, das finde ich eigentlich selbstverständlich, ist zu gucken, das Geld muss zumindest so angelegt sein, dass es keinen Schaden anrichtet. Das heißt, bestimmte Investments sollten einfach ausgeschlossen werden. Rüstung, Kinderarbeit, überhaupt menschenrechtsverletzende Arbeit, Atomenergie. Also solche Dinge, ich glaube, das ist schon viel Standard, sollte man einfach im Investment ausschließen. Aber um einen Impact zu erreichen, reicht es natürlich nicht, Dinge auszuschließen, sondern man muss positiv gucken, wie kann ich das Geld so investieren, dass es meinem Stiftungszweck nützt. Und wir versuchen, Geld so anzulegen, dass wir dadurch SDG 5, Gender Equality, unterstützen. Und das versuchen wir gleichzeitig mit dem Ziel, natürlich aber auch Vermögensgewinne zu erwirtschaften, weil wir brauchen ja diese erwirtschafteten Gewinne, um dadurch unsere Projektarbeit zu finanzieren. Das heißt, wir haben einen großen Anteil dieser, oder was heißt einen großen Anteil, 45% unseres Stiftungsvermögens liegt in Aktien. Und da gucken wir ganz gezielt, dass wir nur in solche Unternehmen investieren, die bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Gender Equality, aber auch in Bezug auf ökologische und Governance Standards erfüllen. Das heißt, wir haben da so ein sehr genaues Raster. Das kann man sich vorstellen wie eine riesige Excel-Tabelle, wo ganz viele Kriterien drin angegeben sind. Mhm. Wo steht, wie viel Prozent Frauen müssen in Leitungsgremien sein, wie viel in mittleren Leitungsgremien, wie steht es mit Flexibilität und Vereinbarkeit im Unternehmen. Also ganz viele soziale Kriterien, die auf Gender Equality hinweisen, aber natürlich auch ökologische Kriterien, weil das genauso wichtig ist. Haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Ökologische Auswirkungen sind auch immer Auswirkungen auf Geschlechtergerechtigkeit. Und das ist noch ein langer Weg, wirklich Unternehmen zu finden, die bereit sind, so zu arbeiten. Gerade wenn man mit großen Unternehmen es zu tun hat und die in Aktien investierten Unternehmen sind natürlich meistens riesige Unternehmen, zu gucken, welche Handhabe haben wir da eigentlich zu sagen, wir möchten aber, dass ihr euch in diese und diese und diese Richtung entwickelt. Wir sind da total stark bei, auch im Bereich Engagement. Das heißt, wir sprechen mit unseren FinanzdienstleisterInnen, wir sagen ihnen immer, worum es uns geht, was uns wichtig ist, wo wir sehen, dass sich bestimmte Investments verändern müssen und haben momentan ein Portfolio, mit dem wir eigentlich total zufrieden sind, aber wir merken auch immer, dass da total Luft nach oben ist. Also es gibt mittlerweile spezielle Fonds, die richten sich, glaube ich, vor allem an so Stiftungsanlegerinnen oder Leute, die mit Impact investieren wollen. Und in diesen Fonds sind gebündelt Unternehmen, oft auch frauengeführte Unternehmen, die zum Beispiel in Südosteuropa investieren und da gezielt in Unternehmen, die für Frauen von für Frauen arbeiten und ganz klar sagen, es geht hier darum, die Wirtschaft dahingehend zu stärken, dass Frauen dort eine wichtigere Rolle spielen. Das sind auch kleine Portfolios, in die wir investieren und wo wir total froh sind, dass es die gibt. Aber die eigentlichen Treiber unseres Vermögens sind natürlich diese Aktien und da sind wir total stark hinterher, dass das noch besser wird.
Ja.
Weil es, also es ist einfach, es ist ja nicht nur ein ethisches Ding zu sagen, wir möchten, dass geschlechtergerecht investiert wird, es ist auch einfach eine finanzielle Frage.
Ja.
Es gibt total viele Studien von großen Wirtschaftsprüfungsagenturen oder Wirtschaftsberatungsagenturen, die sagen, wenn Frauen paritätisch zur Weltwirtschaftsleistung beitragen würden, dann wäre diese um mehrere Billiarden US-Dollar höher. Das heißt, es ist auch einfach ein gutes Investment in Frauen zu investieren. Also es gibt auch viele Studien, die das wirklich auf den Dollar runterbrechen, die sagen, wenn ich einen Dollar in ein Startup investiere, das von Frauen geführt wird, dann ist mein Return on Investment mit sehr großer Wahrscheinlichkeit höher, als wenn es ein Startup ist, das alleine von Männern geführt wird. Und diese Zahlen liegen vor, also diese Erkenntnis liegt vor und trotzdem ist es für von Frauen geführte Startups viel schwieriger, an Kredite zu kommen.
Ich finde das so spannend, weil es so durchdacht ist und sich ja anpasst an ein System, was im Prinzip eine Veränderung nur dann anzustreben scheint, wenn der finanzielle Verlust im Raum steht, wenn man es nicht tut. Und dann ist ja die Bestandsaufnahme eigentlich, Geschlechtergerechtigkeit gerade in großen Unternehmen ist keine Frage des Profits und deswegen steht es nicht auf der Agenda. Also würdest du sagen, dass der wirtschaftliche, der finanzielle Hebel dann auch der wirksamste ist eigentlich, er aber noch zu kurz kommt, weil das Interesse irgendwie nicht da ist oder weil der wirtschaftliche Verlust, wenn man nicht auf Gleichberechtigung geht, noch zu klein ist?
Ja, ich glaube, in einem kapitalistischen System sind finanzielle Hebel immer wirksam. Das ist leider so, dass man sich nicht allein darauf verlassen kann, dass Menschen in diesem System etwas tun, nur weil es gut ist, sondern dass die Ermutigung, etwas zu tun, weil es auch finanziell sinnvoll ist, größer ist.
Ja. Und dann ist natürlich auch die große Frage, wenn man wirtschaftlich denkt, hart wirtschaftlich denkt, dann bedeutet das ja im Prinzip, es müsste sich lohnen, Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen. Wenn man aber schaut, wie die Situation ist, lohnt es sich ja eigentlich mehr nicht, ein Unternehmen geschlechtergerecht zu führen. Weil beispielsweise Dinge wie Care-Arbeit oder Dinge wie Halbtagsarbeit, die statistisch gesehen überwiegend bei den Frauen liegt, ja sozusagen keinen Ausgleich finden. Also es gibt ja gar keine Möglichkeit eigentlich, dass man die Menschen, die jetzt beispielsweise Care-Arbeit leistet, in Unternehmen integriert, obwohl sie eigentlich gerne arbeiten würden, weil einfach nicht genug Kita-Plätze beispielsweise da sind. Also dann ist ja auch die Frage, ob man nicht noch ganz woanders ansetzen müsste, dass es sich wirklich lohnt für Unternehmen, gleichberechtigt zu sein, oder?
Also diese Care-Arbeit muss ja auf jeden Fall geleistet werden. Sie muss natürlich nicht immer von der Frau geleistet werden. Das könnte man flexibel machen.
Eben, ja.
Und ich glaube ja, der Hebel für Geschlechtergerechtigkeit im Wirtschaftssystem zu sorgen, ist nicht nur, dass man auf diese offensichtlichen Zahlen guckt, wie wer macht die Care-Arbeit, wie sind die Führungspositionen besetzt, sondern dass das viel, viel weiter geht. Mhm. Dass man auch gucken muss, wie wirtschaften wir überhaupt, welche ökologischen Standards haben wir, wie ermöglichen wir überhaupt auch in unserer Lieferkette Menschen zu arbeiten. Und also ich hatte letztens ein total erhellendes Erlebnis, als ich bei einer unserer Banken war und wir mit einem Experten für Wasser und den BankberaterInnen über das Thema Wasser und Investments gesprochen haben. Und es ging darum, es ging eben auch um Wasser als Ressource und dass der größte Wasserspeicher Europas, nämlich die Alpen, in absehbarer Zeit nicht mehr vorhanden sein wird, weil die Gletscher abgeschmolzen sind wegen Trockenheit durch Klimawandel. Und dass das natürlich auch krasse Folgen auf die Wirtschaft haben wird, weil jegliche Landwirtschaft, die davon lebt, dass das Wasser aus den Alpen kommt, nicht mehr möglich sein wird. Ja. Und dann hat einer dieser Banker gesagt, dass er total überrascht ist, weil er davon zum ersten Mal hört, obwohl er Investments im Landwirtschaftsbereich in der Region macht, weil die Versicherungen und Rückversicherungen und Katastrophenversicherungen für diese Art des Wirtschaftssystems so greifen, dass es finanziell sich noch nicht niederschlägt. Also es scheint völlig gar keine Rolle zu spielen, ob im Prinzip hinterher ein Pfirsich wachsen konnte oder nicht. Das Investment ist trotzdem abgesichert wegen der Versicherung.
Das ist irre.
Und das ist einfach so ein absurdes System.
Das ist wirklich absurd, ja. Das trifft es ziemlich gut.
Und das war aber auch, also das war einfach wirklich ein schönes Zusammenbringen von jemandem, der sich mit Klimaschutz und Wasser beschäftigt und jemandem, der sich mit Banking und Zahlen und Investments beschäftigt. Und dass beide so ein Aha-Erlebnis hatten und wirklich zusammengekommen sind. Und das ist was wir auch immer wieder versuchen zu erreichen, diese Welten zusammenzubringen von denen, die Investment-Expertise haben im finanziellen Sinne und von denen, die Expertise haben im Umsetzen von Projekten. Weil natürlich diese Frauen, Mädchen, queeren Personen, mit denen wir arbeiten auf Projektebene, eine total riesige Expertise in dem Bereich haben, in dem sie arbeiten. Und diese Expertise kann auch durchaus hilfreich sein für Leute, die investieren wollen, die vor Ort Kenntnis brauchen. Wie funktioniert dort das Zusammenleben? Was kann dort klappen, was kann nicht klappen? Und das mehr zusammenzubringen, glaube ich, würde total helfen, um nachhaltigere Investments zu entwickeln.
Jetzt haben wir zwei Hebel ja im Prinzip damit schon ausgemacht, also über den wirtschaftlichen Faktor, den Finanzfaktor, den Investmentfaktor, über den Austausch und die Information, also letztlich in den Bereichen, wo Entscheidungen getroffen werden, Informationen zu liefern, fallen dir weitere Hebel ein, also die wichtigsten Hebel, die wirksamsten Hebel, die du ausgemacht hast, die du ausmachst, hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechtergleichheit?
Also ein super wichtiger Hebel, der mir einfällt, ist Bildung. Mhm. Bildung ist einfach der Schlüssel zu so vielen. Mädchen und Frauen und queere Personen, die gebildet sind, können arbeiten, können in Erwerbstätigkeit gehen, können lesen, können erkennen, was gerecht ist, können für sich selbst sprechen, können Ämter übernehmen. Es ist einfach total wichtig, Zugang zu Bildung zu haben.
Mhm. Super wichtiger Punkt, weil ich die ganze Zeit auch drüber nachdachte, wenn du das erzählst, dass wahrscheinlich ein Riesenfaktor, gerade wenn es um die Rückkehr geht zu bestimmten Rollenbildern, ja auch wahnsinnig viel Kraft schon liegt in der Erkenntnis, dass eine Diskriminierung, dass eine Benachteiligung vorliegt. Also das ist ja auch schon der erste Schritt im Zweifel, dass man Strukturen erkennt, die im eigenen Leben stattfinden, wo man benachteiligt wird. Und wenn man darauf nicht aufmerksam gemacht wird, gebildet wird, dann ist es vielleicht manchmal, kommt einem das vor wie, weiß ich nicht, das muss so sein oder sowas.
Genau, deshalb ist Bildung wirklich immens wichtig. Und viele unserer Projekte, die wir fördern, die tragen nicht den Titel Bildung, aber es geht immer darum, also Empowerment ist ja auch oft, dass es darum geht, Menschen zu ermächtigen, Dinge in die Hand zu nehmen, Lösungen zu entwickeln, für sich zu sprechen, für andere zu sprechen. Und das hat ja immer mit Bildung zu tun. Mhm.
Vielleicht nochmal ein Blick auf die Projektarbeit. Wie genau sieht Projektarbeit bei Filia aus?
Also wir sind sozusagen diejenigen, die das Geld weitergeben an ExpertInnen vor Ort. Das heißt, wir machen als Stiftung keine eigenen Projekte und sagen, lass uns mal ein Bildungsprojekt dort machen oder lass uns hier mal ein safer Space schaffen, sondern wir arbeiten mit ExpertInnen zusammen. Zum Beispiel haben wir eine Gruppe von AktivistInnen aus Mittel- und Osteuropa, die in den Ländern sind oder teilweise auch im Exil leben, weil sie in den Ländern nicht mehr sicher sind und die sagen können, okay, ich sehe zum Beispiel in Armenien diese und diese Herausforderung und ich würde euch empfehlen, diesen und diesen Verein zu fördern, damit dieser Verein vor Ort seine Arbeit machen kann. Das heißt, wir bekommen Empfehlungen von AktivistInnen vor Ort, die sagen, gib mal das Geld dort in den Safer Space für queere Personen oder gib mal das Geld in diese Gruppe von Social Media AktivistInnen, die Aufklärung zu sexueller Selbstbestimmung machen. Und so arbeiten wir eigentlich auch in Deutschland, dass wir ein Gremium haben. Wir haben ja einen Beirat, der jetzt gerade getagt hat und aus über 400 Anträgen, die wir bekommen haben, die Anträge ausgewählt hat, von der dieser Beirat glaubt, das ist gerade wirklich das, was am brennendsten ist, was am wichtigsten ist und wo die meiste Wirkung erzielt werden kann. Das heißt, wirklich unsere DNA ist es, Vertrauen in die ExpertInnen, also die betroffenen Frauen, Mädchen, queeren Personen zu geben. Und das ist natürlich in der Stiftungswelt noch gar nicht allzu selbstverständlich, das Geld aus der Hand zu geben und zu sagen, wir vertrauen darauf. Aber wir haben wirklich nur gute Erfahrungen damit und ehrlich gesagt, es fühlt sich auch einfach viel besser an, nicht, dass ich jetzt hier am Schreibtisch als privilegierte weiße Person entscheide, was mit dem Geld passiert, sondern dass es die machen, die wir meinen.
Ähnlich wie Filia gibt auch die Fonda Lunaria aus Kolumbien ihr Geld an Initiativen oder AktivistInnen, die sich für Gerechtigkeit für Frauen und queere Menschen stark machen. Im Moment arbeiten beide Stiftungen, also Filia und die Fonda Lunaria, sogar an einem gemeinsamen Projekt. Das heißt On the Right Track. Beteiligt sind insgesamt 19 Initiativen, die sich für Freiheit, Demokratie und Vielfalt einsetzen. In Europa und Lateinamerika. Das Ziel, feministische Graswurzelorganisationen stärken, die Strategien gegen einen wachsenden antifeministischen Rechtsruck entwickeln. Um diese Strategien zu erarbeiten, veranstalten die Organisationen zum Beispiel Netzwerktreffen mit Aktivistinnen und internationalen Organisationen. Denn antifeministische Tendenzen nehmen weltweit zu, sagt Elena Rey, die Co-Direktorin der Fonda Lunaria.
Die Anliegen junger Frauen, die Anliegen von Transgender-Personen oder die Anliegen zu sexuellen und reproduktiven Rechten müssen zusammengedacht werden. Letztendlich ist das, was wir wollen, eine andere Welt.
Und um diese Welt zu schaffen, sei die internationale Zusammenarbeit extrem wichtig.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dies nicht nur strategisch gut und richtig ist, sondern auch für die AktivistInnen vor Ort, damit sie erkennen, dass sie nicht alleine sind.
So sieht das auch Constanze Klaus.
Wir vernetzen unsere internationalen Partnerinnen untereinander, weil sie einfach viele gemeinsame Kämpfe führen. Es gibt Themen, die sind in Belarus und Armenien und Polen und Deutschland gleichermaßen wichtig. Und es macht ja total Sinn, dass diese Gruppen Erfahrungsaustausch haben und auch gemeinsam gucken, wie können wir eigentlich unsere Resilienz stärken? Was ist das, was uns Kraft gibt, obwohl es eigentlich immer schlechter zu werden droht, trotzdem weiterzumachen?
Und dabei können alle voneinander lernen, findet Elena Rey.
In Europa weiß man nicht viel darüber, was in Lateinamerika vor sich geht. Und Lateinamerika weiß meistens nicht, was in Europa vor sich geht. Wenn man aber sieht, dass andere Gruppen in anderen Teilen der Welt in ähnlichen Lagen sind, können wir voneinander lernen.
Und wir können uns.
Die Mutigen.
Jetzt haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht und auch die Arbeit von Filia ein bisschen betrachtet. Jetzt haben wir aber eigentlich das Gespräch begonnen mit den Rückschritten, also der Feststellung, dass da vieles gerade zurückgedreht wird, wo man hart für gekämpft hat, wo Frauen hart für gekämpft haben, wo queere Menschen hart für gekämpft haben. Es ist vermutlich gerade in deiner Rolle nicht angebracht, den Kopf in den Sand zu stecken, aber wie gelingt dir das? Also die Frage ist, was macht dir Mut in all diesem Widerspruch?
Also das Gute ist, dass ich ja an der Quelle sitze von fantastischen Ideen, von kreativen und mutigen Ansätzen, wie man in dieser Situation trotzdem die Welt besser machen kann und gerechter machen kann und wie man vor Ort in kleinen Schritten dafür sorgen kann, dass es Frauen, Mädchen, queeren Personen besser geht. Und dieses Wissen macht mir totalen Mut. Das ist, glaube ich, es wäre wahrscheinlich total sinnvoll und gut, das auch viel mehr in der Welt zu streuen, dass es diese Ideen gibt, dass es diese Kämpferinnen gibt, dass es auch in Ländern, von denen wir hier oft nur hören, dort herrscht Unterdrückung, dort gibt es keine Zivilgesellschaft. Ja, das ist vielleicht auch so, aber es gibt auch immer noch, es gibt noch die Menschen, die mutig sind und die kämpfen. Und das wissen vielleicht zu wenige, aber wir bei Filia wissen das und sind deshalb eigentlich ganz mutig.
Gibt es vielleicht ein Beispiel, was dir jetzt so in den Kopf kommt, wo du diesen Erfolg von so einer Arbeit dran abbilden kannst? Also irgendein Projekt aus der Vergangenheit? Irgendein?
Ja, also zum Beispiel arbeiten wir seit langem mit einer Organisation in Belarus zusammen. Wir kommunizieren darüber nicht, weil wir diese Organisation schützen müssen. Also wir sagen deren Namen nicht, die taucht nirgends auf unserer Website auf. Und das ist eine Gruppe von Frauen, die es geschafft hat, obwohl eigentlich jegliches zivilgesellschaftliches Engagement in Belarus unterdrückt wird, die es geschafft hat, über so einen Umweg des, wir treffen uns zum Vernetzen und zum Waldbaden, ein feministisches Kollektiv aufrecht zu erhalten, das in diesem scheinbar harmlosen Waldbaden einfach wirklich Pläne spinnt. Was können wir tun? Wie können wir einfach gerechter werden? Wie können wir im Rahmen dessen, was möglich und uns nicht gefährdend ist, für unsere Rechte kämpfen? Oder ein anderes ganz tolles Projekt, das ist eine Aktivistin in Armenien, wo es auch eine sehr patriarchalische Struktur gibt und wo Frauen gerade in den ländlichen Regionen nicht so viel Entscheidungsfreiheit haben. Das ist eine Aktivistin, die hat sich die traditionelle Technik des Kaffeesatzlesens zu eigen gemacht, geht in den Haushalten von Haus zu Haus und sagt, hier, ich würde gerne mal mit den Frauen Kaffeesatz lesen. Dann sagen die Männer, ja, okay, macht ihr mal, interessiert uns nicht. Und das ist dann sozusagen der Eintritt, um über dieses Kaffeesatzlesen, über die echten Themen zu sprechen, über das, was wirklich gerade los ist und sich als Frau auch öffnen zu können und zu sagen können, das und das passiert hier gerade und das ist nicht so gut und sich darüber dann auch Hilfe zu holen. Und das sind einfach so Guerilla-Taktiken, die ich total beeindruckend und auch super mutig finde.
Ja, und das sind ja dann auch die Beispiele, von denen du sprichst, die dir Mut machen wahrscheinlich.
Ja.
Ich finde daran so spannend, dass es zwar den Eindruck hat, als gäbe es keine Zivilgesellschaft, aber im Zweifel braucht es ja nur diesen Funken von den Einzelnen, weil die Zivilgesellschaft ist ja da. Und wir hatten das Thema ja vorhin schon mal kurz. Im Zweifel hat sie einen wesentlich besseren moralischen Kompass, als die Politik eines Landes es vermuten lässt. Und man muss den vielleicht nur anzünden, diesen Funken, mit Bildung oder eben mit Kaffeesatz lesen.
Genau.
Das ist ja dann am Ende egal, was der Hebel ist. Ist auch ein perfekter Übergang zur Abschlusskategorie und zur letzten Frage. Die Anstifter.
Die Anstifter.
Name des Podcasts und das Ende jeder Folge. Es ist manchmal schwierig, gerade bei der Klimakrise aus der letzten Folge haben wir das gemerkt, individuell auf Menschen zu schauen, was können einzelne Personen tun, weil manchmal ist vielleicht das Handlungswesen begrenzt. Jetzt haben wir aber ja Einzelbeispiele gerade gehört, die im Zweifel einen großen Funken in die Welt setzen und versuchen, eine Zivilgesellschaft in Gang zu setzen. Was sind Tipps für Menschen, die sich jetzt für mehr Geschlechtergerechtigkeit einsetzen wollen? Was kann man, ganz explizit Mann, tun? Und was können auch Frauen tun? Und alle Menschen dazwischen? um für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen und auch diesem Gefühl entgegenzutreten, dass man wehrlos ist, machtlos ist in einer Welt, in der viele Dinge für einen entschieden werden.
Okay, eine komplexe Frage, weil wie du schon sagst, strukturelle Probleme individuell zu lösen ist ja immer schwierig, aber trotzdem würde ich jeden ermutigen, für sich zu gucken, ganz konkret im Kleinen, wann entdecke ich Ungerechtigkeiten, zu deren Aufhebung ich konkret beitragen kann. Also wirklich im kleinsten Alltag, wo erlebe ich, dass durch Sprache diskriminiert wird? Wo erlebe ich, dass Geschlechterstereotypen wiederholt werden, die eigentlich nicht nötig sind? Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ein Baby ist geboren und es ist ein Mädchen und ich kaufe rosa Glitzerdinge. Muss das wirklich sein? Nein, auch da kann man doch schon anfangen, Geschlechterstereotypen zu durchbrechen. Das sind wirklich mini kleine Dinge. Was man tun kann, und das ist tatsächlich ein Thema, was sich vor allem an Männer richtet. Wir haben gerade eine Studie auf den Weg gebracht, um zu gucken, wo kommen eigentlich die Gelder her, die in Geschlechtergerechtigkeit fließen. Und es ist total erschreckend, dass die Gelder zumindest von privaten SpenderInnen hauptsächlich von weiblichen SpenderInnen kommen. Das heißt, das, was wir zum Beispiel bei Filia an Spenden generieren, wird hauptsächlich von Frauen gespendet und nicht von Männern. Und das ist irgendwie so absurd, weil in keinem anderen Bereich, also um Kinderrechte zu stärken, fragt man nicht Kinder, ob sie spenden. Um Tierrechte zu stärken, spenden nicht die Tiere. Warum spenden Männer warum spenden Männer so wenig für Frauenrechte? Und das ist ein Hebel, wo gerade Männer mal, wenn sie überhaupt Spenden tätig sind, ihr Spendenverhalten hinterfragen könnten. Wäre es nicht total sinnvoll, gezielt in Projekte zu investieren, die Geschlechtergerechtigkeit forcieren?
Das finde ich ganz interessant, weil es, schrecklicherweise erscheint es mir irgendwie so, ja, das macht irgendwie Sinn, das ergibt irgendwie Sinn, dass das so ist, also das bildet irgendwie wieder, was ich mir vorstellen kann, aber es wird ja wahrscheinlich das sonstige Spendenverhalten nicht repräsentativ abbilden, also es ist wirklich faszinierende Erkenntnis, hätte ich nicht, also ich hätte es mir irgendwie denken können, dass die Gesellschaft so ist, aber ich hätte es nicht gedacht, also. Faszinierend.
Generell sind die Gelder, die in Geschlechtergerechtigkeit fließen, nehmen einfach ab. Wir sind da gerade an der Studie dran, aber wir können jetzt schon sehen, auch staatliche Förderprogramme haben keinen expliziten oder geringen expliziten Anteil für Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Und das ist wirklich was, der finanzielle Hebel ist einfach ein großer, den man spielen kann.
Ja, da sind wir wieder bei den Hebeln. Ja. Es war wahnsinnig interessant. Ich bin dir sehr dankbar für deine Zeit und für das, was du erzählt hast und vor allem auch für die vielen Beispiele, die du mitgebracht hast. Alles Gute für dich und für Filia und vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast.
Vielen Dank, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, über Filia zu erzählen und ich könnte noch Stunden weiterreden, aber die Zeit.
Genau, und natürlich alle Informationen über Filia findet man auch in den Shownotes und wie gesagt, ich hoffe, dass viele Menschen aufmerksam werden auf das, was ihr tut und dass wir dazu vielleicht beigetragen haben. Herzlichen Dank dir.
Vielen Dank.
Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ist ein Podcast der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Kurz BMZ. Produziert wird dieser Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie haben Fragen oder wollen wissen, wie Sie sich einbringen können? Dann schreiben Sie uns an stiftung@engagement-global.de. Weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Dort verlinken wir Ihnen auch die wichtigsten Quellen zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne und abonnieren Sie ihn, um keine weitere Folge zu verpassen.